Anyway, this all this anxiety, it turns, it's the enemy of actually getting things done.
You know, it's actually, it's very, very true. I, like, the night before the trip, if I had been, like, I've actually, this has started to work for me. Days when I know I have a lot done, I mean, a lot to get done. If I start to get anxious, I know that that actually keeps me from getting stuff done. Because I'm so wound up and, oh, I'm not going to get anything done. And I get really panicky. Blah, blah, blah. And then I sit down and I go, okay, take a deep breath. What do you have to get done? And what can you reasonably get done right now? And then get three things done or two things done. And then at least I've gotten those two or three things done rather than running around in a state of panic, maybe getting a couple things done, but also maybe running myself ragged or maybe feeling so panicked that, like, I kind of grind myself into like a little rut of not getting anything done. You know, I mean, that's what anxiety does, is it sort of, it makes you feel like you have to get all of the things. Like, you know, someone's like, what's your to-do list? Your to-do list is one thing. It's the thing you can do right now.
There is only ever one thing on your to-do list.
Right. It's whatever you're able to do at that very moment. And when you start getting in that, like, we have to do all of the things. Well, I'm sorry, but you can't. You're a person who can do a thing. Do the thing and then do another thing.
I hope that's the thing that people tweet out from this episode. There is only ever one thing on your to-do list.
I hope they credit it to me because I said it first.
You didn't.
I did.
Yeah, you might have. Okay. Tweet that out and make sure to credit it to Oh Hey Great.
Yeah.
Because she said it first.
Komport Nummer 368, Lügenschutzrat. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 368. Komport, den ich am heutigen, es schneit schon wieder, arschkalten Karfreitag, dem 29. März 2013 aufgenommen habe. Das ohne Kaffee. Was haben wir?
It is 8:51.
Jawohl. Was daran liegt, dass ich jetzt schon mal Sommerzeit spiele. Das lässt sich nämlich an einem Wochenende leichter umstellen, das ist in der Woche. Aber hey, dafür ist auch noch Feiertag und es hat nirgendwo einen Laden auf und ich kann nicht mal einen Kaffee kaufen. Aber ja, was ihr hier im Intro nebenbei bekommen hattet, ist aus dem Let's Make Mistakes Podcast mit der Folge Nummer 82 geklaut. Ja, und was ihr aber ansonsten auf die Ohren kriegt, sind dann keine nur eine Dinge, die ihr tun sollt, sondern wieder die üblichen drei Teile. Die da bestehen aus zwei Teilen mit Politik und einem Teil mit Tech, einer Mafia-Meldung und Space. Und was ihr hier jetzt konkret am Stück weiterhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich mal wieder die Regierung und die Wirtschaft in jeweils einer Ecke versteckt haben, wobei in der Wirtschaft eine größere, ausführlichere Ecke sich mit Zypern befasst. Psst, 0 Grad. Wow, leid snowige, eisfoggige Greetings. Die 0 Grad Komfortlevel wie minus 3, es könnten aber auch minus 1 sein, die Windchill wie minus 5. Und hier ist jetzt wirklich niemand, warum ich noch nie rausgekriegt habe, wo das Brummen herkommt im Hintergrund. Aber ja. So. Aber weil hier noch niemand ist, habe ich mich eben schon mal dich Aufnahmegerät rausgeholt und gesagt, Mensch, dann, wenn hier keine Klackerschuhe und sonst niemand rumstört, kann ich ja schon mal was aufnehmen. Ja, so. Aber halt drinnen aufnehmen. Scheiße, klingt. Ach guck, der Markt ist heute auch nicht da. Völlig überraschend. Wir können fast meinen, es ist ein Feiertag. Weil es aber drinnen trotzdem scheiße klingt. Kaffee gibt es hier natürlich auch wieder keinen irgendwo noch. Bin immer noch auf der Suche nach einem Kaffee. Oh. Gehen wir mal raus. So. Und komm dann mal. Genau, das klingt nämlich mehr nach Aufnahme. Mehr Platz. Kommt dann mal bei der Regierung an, die da erstmal mit dem Dartgriff losgeht. Ist eigentlich eine Meldung, die ist jetzt schon über eine Woche alt. Ist nämlich letzte Woche Donnerstag schon gewesen. Und zwar hat die Bimbis-Regierung mit ihrem zukünftigen Koalitionspartner der Verräterpartei beschlossen, Bestandsdatenzugriff. Oder wie es hier Heise formulierte, der Bundestag hat am Donnerstagabend den Regierungsentwurf zur Reform der Bestandsdatenauskunft mit der Änderungsempfehlung aus dem Innenausschuss mit den Stimmen der Regierungsfraktionen und der SPD verabschiedet. Die umstrittene Initiative regelt, unter welchen Bedingungen Ermittler von BIMBIS-Behörden Informationen über Anschlussinhaber wie Name oder Anschrift manuell bei Telekommunikationsanbietern abfragen dürfen. Erstmals werden davon auch dynamische IP-Adressen erfasst, nachdem das Bundesverfassungsgericht hier eine Regelungslücke gesehen und andere Bestimmungen des ursprünglichen unter Rot-Grün verabschiedeten Gesetzes als teils unvereinbar mit dem Grundgesetz eingeschätzt hatte. Plus Bonuswitz, zu den zu beauskunftenden Daten gehören auch so Dinge wie Passwörter. Weil, hey, Passwort speichert man ja immer im Klartext, damit, falls mal ein Bedarfsträger vorbeikommt, man dem das sofort aushändigen kann. Provider dürfen demnach die Netzkennungen den Inhabern von Internetzugängen automatisiert zuordnen, was einen Eingriff ins Fernmeldegeheimnis darstellt. Die entsprechenden Informationen müssen sie im sogenannten manuellen Auskunftsverfahren an Sicherheitsbehörden herausgeben. Betroffene sollen von entsprechenden Maßnahmen im Nachhinein prinzipiell in Kenntnis gesetzt werden, also nicht. Ein Zugriff auf Pins, Pokes oder Passwörter soll zudem nur mit richterlicher Genehmigung möglich sein. Ja, und was eine richterliche Genehmigung für eine hohe Hürde ist, haben wir ja nun in der Vergangenheit schon intensiv bewundern können in allen möglichen anderen Ecken. Na, solange es für einen Richter einfacher ist, einen Antrag zu genehmigen, weil da muss er nur das fertige Genehmigungsschreiben ausfüllen, während er bei einer Ablehnung erst ein Ablehnungsbegründungsschreiben aufsetzen muss, um ausführlich zu begründen, warum er denn diesen, ach, so großartigen Wunsch dann doch nicht befürwortet. So lange ist eine richterliche Genehmigung ein ziemlich stumpfes Schwert. Na, aber hey. Ja, also das haben dann also die riesengroße Koalition ohne die Grünen beschlossen. Na, für den Fall, dass man irgendwie meinen könnte, wir hätten hier in Deutschland überhaupt noch irgendwie eine Wahl zwischen Parteien. Na, also ja, ich sage einfach mal das, was ich letzte Woche zum Lügenschutzrecht schon mal gesagt habe. Die SPD bitte nicht wählen. Die SPD möchte nicht gewählt werden. Weil die SPD ist nämlich die rot eingefärbte CDU. Und das brauchen wir ja nun wirklich nicht. Da kann man auch die schwarz eingefärbte CDU nehmen. Die tut wenigstens nicht so. Hier trotzdem die Schnittkanten gerade nicht. Naja, egal. So, dann auch am letzten Freitag gab es noch den Betreuungsrat, weil, na, also wenn man meint, irgendwie, ja, so, irgendwie eine Änderung an dem Gesetz noch durchzubringen, das ginge ja nicht. Wir müssen es trotzdem annehmen. Na, die Begründung fürs Lügenschutzrecht kommt in Teil 3. Das, also so alternativlos ist es offensichtlich nicht, weil SPD, Grüne und Linke haben ihre neue Stärke im BIMBIS-Rat demonstriert und mehrere Initiativen gegen den Kurs von Schwarzgeld auf den Weg gebracht. Die rot-grün dominierte Länderkammer entschied unter anderem, einen Gesetzentwurf zur Abschaffung des Betreuungsgeldes in den Bundestag einzubringen. Der Vorstoß hat im Parlament jedoch keine Chance, weil logischerweise die christlich zensierende Union und die gelb eingefärbten Neoliberalalas nicht genau das abschaffen, was sie gerade angeschafft haben. Wobei man bei dem, was sie da angeschafft haben, ja durchaus auch begründete Zweifel an der Verfassungskonformität haben darf. Ja, das ist eher ein Angriffsvektor, den ich bei dem Gesetz noch als sinnvoll erachten würde. Aber hey. So, dann. So, Liebler, Bundesfinanzminister Schäuble hatte den Vorstoß von FDP-Fraktionschef Brüllerle zum Solidaritätszuschlag zurückgewiesen. Borollala hatte sich dafür ausgesprochen, die Abgabe nach der Bundestagswahl schrittweise zu verringern und 2019 ganz abzuschaffen. Schäuble sagte dazu in einem Papiererzeugnis, der Soli sei mit dem Solidarpakt verbunden und dieser gelte bis 2019. Außerdem seien die Einnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt, die die Union gemeinsam mit der FDP verabschiedet hatte. Der CDU-Politiker betonte, wie es nach 2019 weitergehe, werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Ja, vor allen Dingen macht das keinen Sinn, vor der Bundestagswahl jetzt beschließen zu wollen, was sowieso frühestens Ende der nächsten Legislaturperiode mal interessant werden könnte. Das ist jetzt nichts, was man sofort umsetzen müsste, weil, Herr Brüllerle, 2019 ist noch ein bisschen länger hin. Aber gut, das mag der Herr Brüllerle in seinem Alkoholrausch nicht erkannt haben. Hier ist noch nicht erkannt. Ha! Und hat ihm Geschnei versteckt. Ja. So, genau, also Schäuble sagt, also das mit dem Solidaritätszuschlagsabschaffungs-Dingsbums, Herr Brüllerle, das können Sie sich da hinstecken, wo diese Idee herkommt. Was, so weit weg? Ja. So, dann gab es auch noch die Zastrow-Senke, weil FDP-Bundesvize Holger Zastrow hat die Debatte um den Solidaritätszuschlag mit der Forderung nach einer raschen Absenkung befeuert. Das könnte das Entlastungsversprechen der Partei zum 01.01.2014 sein, sagte er beim Landesparteitag der Sachsen-FDP in Neukieritzsch. Was für ein Name. Nachdem eine Abschaffung der kalten Progression im Bimbisrat gescheitert sei, müsse man andere Wege gehen. Vor kurzem hat der FDP-Fraktionschef Brüllerle verlangt, bla bla bla. Herr Zastrow, auch Ihnen kann der Herr Schäuble nochmal erklären, was es mit langfristigen Finanzplanungen so auf sich hat. Na, also ich meine, wenn sich eine Regierung gerade damit brüstet, dass sie ja einen, wie war doch gleich der Begriff? Na, im Wesentlichen einen ausgeglichenen Haushalt demnächst hätte. Sternchen, wenn sie denn alles, was irgendwie allen Ausgaben nicht jedes Jahr wieder passiert, nicht mit einrechnet und dann mal eben das Sozialsystem einmal ausdünnt, weil dummerweise noch irgendwo Geld benötigt wird. Da kann man sich ja mit brüsten wollen. Aber dann gleichzeitig die langfristige Finanzplanung umwerfen und sagen, naja, das wollen wir jetzt alles nicht. Wir wollen hier mal eben irgendwie eine Steuersenkung. Wegen, weil wir sind ja die Ein-Themen-Partei, die sowieso eine Steuersenkung macht. Ja, schön. Also die FDP geriert sich mal wieder als Ein-Themen-Partei. Nur für den Fall, dass irgendjemand auf die Idee kommen könnte, dass die vielleicht irgendwie mitbekommen haben könnten, dass eine Ein-Themen-Partei jetzt dann doch nicht mehr ganz so beliebt ist. Aber, ja, schön, dass wir verglichen haben. So, da gibt es eine LFA, weil die beiden Geberländer Bayern und Hessen haben das getan, was sie vor Jahren schon mal angekündigt haben, nämlich eine Klage gegen Länderfinanzausgleich beim Bundesverfassungsgericht eingeworfen. Und damit jede Form von Verständigungsmöglichkeit vor dem Auslaufen 2019 schon mal einfach mal unauffällig in die Tonne getreten, weil, hey, sie wollen sich jetzt erstmal vor dem BFFG prügeln. Naja, dieselben Länder, die unter Leitung von einem Herrn Stoiber, der war mal irgendwie ein nicht ganz winziges Licht in, wie heißt das Bundesland, wo diese komische Kleinstpartei da irgendwie immer in der Regierung rumsaß? Na, genau da. Also ja, es ist genau das passiert, was sie ja irgendwie schon im Brustton der Überzeugung vor, lass mich lügen, anderthalb Jahren haben sie das erste Mal groß angekündigt. Ja, also der Zustand ist unerträglich. Wir müssen schnellstmöglich, und hat natürlich auch überhaupt nichts mit der Tatsache zu tun, dass ausgerechnet in Hessen und Bayern in diesem Jahr nochmal irgendwie Landtage gewählt werden sollen. Nein, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Das ist reiner Zufall. Da gibt es natürlich überhaupt keinen Zusammenhang und gar nichts. Na, also, ja. Oder anders ausgedrückt. Die christlich zensierenden Vollidioten in Bayern und Hessen machen Wahlkrampf. Baden-Württemberg, das dritte Geberland, beteiligt sich da nicht, weil, nun ja. Also erstens hat die christlich zensierende Union da überhaupt nichts mehr in der Regierung zu suchen. Und zweitens sind da auch keine Wahlen. Das sind schon gleich zwei Gründe. So, dann gab es die Spendeu, weil es stellt sich raus, dass die CDU auch 2011 mit fast 22 Millionen Euro die meisten Spenden unter allen Parteien erhalten hat. Etwa 14 Millionen Euro stammten dabei von Bürgern, weitere 7 Millionen von Vereinigungen oder Firmen, meldet der Bundestagspressedienst. Die SPD bekam insgesamt etwa 12 Millionen Euro Spenden. Bei den Grünen waren es knapp 5 Millionen Euro. Die FDP weist in ihrem Bericht demnach mehr als 6 Millionen Euro an Spenden auf. Die Linke verzeichnete etwa 2 Millionen. Bei der FDP fragt man sich ja, wo denn die Gegenleistungen für die entsprechenden Spenden geblieben sind. Weil also es ist ja bekannt, dass christlich zensierende Union und FDP zufällig in zeitlicher Nähe zum Beschluss einer gewissen Hotelmehrwertsteuersenkung zufällig mit größeren Summen versorgt wurden. Aber da gibt es natürlich keinen Zusammenhang. Das ist natürlich alles zufällig. Müsst ihr wissen. Ja. Plus, die kriegen natürlich auch immer noch Geld vom Staat. Parteienfinanzierung. Also ich meine, inoffizielle Mitarbeiter wird es da vermutlich eher weniger geben. Weil, glaube ich nicht. Aber ja. So, dann gab es auch noch Schwaffier. Der hessische Ministerpräsident Bouffier lehnt nämlich die generelle Zulassung einer doppelten Staatsbürgerschaft ab. Er sagte einer Zeitung, ihm sei es nicht ersichtlich, wie eine Ausweitung des Doppelpasses die Integration fördern solle. Naja, also, Herr Schwaffier, dann erklären Sie mir doch mal, inwiefern es denn die Integration fördert, wenn Menschen, die ihr ganzes Leben nur in Deutschland gelebt haben, aber aufgrund der Tatsache, dass ihre Familie mal aus der Türkei eingereist ist, eben keine einzig deutsche Staatsbürgerschaft ihr eigen nennen. Also Menschen, die zu gut Deutsch die Türkei immer nur im Urlaub gesehen haben, zum Beispiel, dann die deutsche Staatsbürgerschaft abgeben müssen, weil irgendeine arbiträr festgelegte Zeitspanne abgelaufen ist. Inwiefern hilft das denn der Integration? Inwiefern hilft es überhaupt der Integration, Leuten vorschreiben zu wollen, welche Staatsbürgerschaft sie gefälligst zu haben haben? Und dass aber doppelte Staatsbürgerschaften nicht gehen? Sternchen, es sei denn, man ist irgendwie hohes Tier irgendwo? Oder hat irgendwer, Herr Bouffier, mal den Herrn Ratzinger gefragt, wann er denn beliebt, seine deutsche Staatsbürgerschaft abzugeben, wo er doch jetzt schon länger eine vatikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Nein? Das ist etwas ganz anderes? Das kann man nicht miteinander vergleichen? Ja, stimmt, der Herr Ratzinger ist ja auch nicht Türke. Der Herr Ratzinger ist ja nur ein ehemaliger Hitlerjunge gewesen. Na, also, die geltende Rechtslage, nach der sich Kinder von Ausländern bis zum 23. Lebensjahr für eine Staatsangehörigkeit entscheiden müsse, habe sich bewährt. Der CDU-Politiker warnte aber davor, die doppelte Staatsbürgerschaft zum Thema im Bundestagswahlkampf zu machen. Das wichtige Thema Integration dürfe nicht im Wahlkampf verheizt werden, meinte Bouffier. Das hat ja auch nur schon ein gewisser Herr Kotz-Koch mal in einem Wahlkampf gemacht. Na, und was ist aus dem geworden? Lobbyist. Ah ja, okay. Keine weiteren Fragen. Na, also mal davon abgesehen, dass der Herr Bouffier hier da seinen inneren Innenterroristen wieder rausgelassen hat. Den hätte er aber von mir aus auch ruhig beerdigen dürfen. Den hat wirklich niemand vermisst. Aber ja. So, dann Neues aus der Wirtschaft, was hier fast nur Zypern ist, weil logischerweise die Geschichte natürlich weitergegangen ist, aber fast nur. Es gibt dann hinten dran noch ein paar Nicht-Zypern-Meldungen. Da gab es erstmal die Vornot, weil Zypern sich nämlich am Freitag auf den Notstand vorbereitet hat. Und die Regierung in Nikosia bereitet sich auf den Ernstfall vor und lässt ein Notstandsgesetz für die Kapitalkontrollen vorbereiten, weil angekündigt war, so frei nach dem Motto, naja, also wenn ihr bis Montag nicht eine Idee habt, wie ihr eure Banken mit so viel Geld aufblasen könnt, dass sie platzen, dass sie gerade nicht platzen, Entschuldigung, dann passieren böse Dinge, wir geben euch kein Geld mehr und die Banken platzen. Ja, oder anders ausgedrückt, was sie da halt machen mussten, waren sich Gedanken drüber machen, wie man denn damit umgeht, wenn irgendwie sämtliche Banken plötzlich in der Insolvenz landen. Aber ja. Da gab es die EZ begrenzt. Die Europäische Zentralbank hat konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, um eine Kapitalflucht aus Zypern zu verhindern. Wie ein Düsseldorfer Papiererzeugnis. Unter Berufung auf Informationen aus der Notenbank berichtet, sollen die Bürger in Zypern für längere Zeit nur einen begrenzten Betrag an Bargeld abheben können. Dies solle auch dann weiter gelten, wenn die Regierung bis Anfang nächster Woche ein Rettungspaket ausgehandelt hatte. In Nikosia befasst sich das zyprische Parlament mit neuen Vorschlägen zur Lösung, bla bla bla. Witz an diesem ganzen Jahr über Bargeld ist, es gab trotzdem die ganze Zeit permanent geöffnet einen Weg, wie Geld von zyprischen Konten abhanden kommen konnte, ohne dass es dann in der beim Staat war. Nämlich Banken, die ihren Hauptsitz in Zypern haben, aber Filialen irgendwo außerhalb von Zypern haben, haben sich natürlich von der zyprischen Zentralbank dann für ihre Auslandsfiliale nicht vorschreiben lassen, wann deren Geldautomaten erreichbar sein dürfen und wann nicht und wie viel Geld sie wann, wie und wo abgeben dürfen. Oder anders ausgedrückt, da sind größere Summen dann einfach durch Filialen im Ausland abgeschöpft worden. Auch verschwunden geradezu. Wie es Troll, fahren wir irgendwann drauf hin. So, dann gab es die Erdrosselung, weil Merkel ist sauer auf Zypern, melden die deutschen Leitmedien. Mich aber lost in Europa geklaut. Aber die Zyprer sind auch sauer auf Merkel. Nein zum Vierten Reich ist eine typische Reaktion auf die von Berlin verhängte Blockade. Details liefert Telepolis. Wer kein Bargeld hat, bekommt in den Läden an Tankstellen, in den Restaurants kurz nirgendwo mehr etwas. Der Autor dieses Textes verließ die Insel gestern um 12 Uhr mit 15 Euro Bargeld. Die noch auf der Insel verbleibenden Kollegin berichten, dass auch sie kein Benzin mehr haben. Die Apotheken erhalten von Lieferanten Medikamente nur noch gegen Bargeld. Es ist, als würde man aus einem Flugzeug in 10.000 Meter Höhe ohne einen Fallschirm abgeworfen, hatte der Parteisekretär der AKEL am Dienstagabend im Parlament treffend beschrieben. Es ist, als sollte Zypern ausgehungert werden. Monatelang mussten die Insulaner darauf warten, dass ihr Hilfsantrag bearbeitet wurde. Weil sie zum Diktat aus Berlin nicht spontan Jawohl gerufen haben, wird nun ein Exempel statuiert. Also ich meine, es darf einem dann schon irgendwie auffallen, dass Zypern da gerade erdrosselt wurde. Weil Frau Merkel persönlich irgendwie es so wollte. Frau Merkel ist jetzt nämlich die Märkte. Oder so. Das ganze Vogelgezwitscher passt so ganz und überhaupt nicht zum Schnee. Aber hey. So, dann gab es einen Parlapack. Weil im zyprischen Parlament hat die Abstimmung über den Sparpaket zur Rettung Zyperns begonnen. Das Parlament billigte mehrheitlich Einschränkungen im Kapitalverkehr und Bildung eines Solidaritätsfonds zur Rekapitalisierung der Banken. Solidaritätsfonds, da war ja auch noch die Idee, die lustige Geschichte hinter, dass da irgendwelche Renten und sonst was irgendwo an halt das gesamte Tafelsilber da reingekippt werden sollte, so frei nach dem Motto, naja, sonst sind wir eh pleite. Wo dann irgendwelche deutschen Politiker dann plötzlich verstehen, oh, Renten, nein, das geht nicht. Das Geld dürft ihr nicht nehmen. Da haben wir uns ja schon drauf verlassen, dass ihr jetzt unsere Rentner bezahlt oder was weiß ich warum, die sich da plötzlich rühren. Das fiel dann auch schon alles irgendwie in die Kategorie, ja, aber noch absurder geht's nicht, ne? Genau, das habe ich mir am Samstag reingeklebt. Am Sonntag gab es dann die Pöbel-EU. Die EU-Kommission hat mit ungewohnt drastischen Worten eine Lösung der Zypern-Krise noch an diesem Wochenende angemahnt. Es sei ganz entscheidend, dass sich die Eurogruppe morgen Abend in Brüssel auf ein Hilfsprogramm für Zypern einigt, sagte Währungskommissar Olli Rehn. Diese Einigung müsse dann von Zypern und den Europartnern sehr rasch umgesetzt werden und ist außerdem alternativlos, das wissen wir ja schließlich schon. Es sei klar, dass die nahe Zukunft für Zypern sehr schwierig werde. Die Finanzminister der Eurogruppe haben für morgen ein Krisengespräch zur Lage auf Zypern vereinbart. Derzeit berät die politische Führung Zyperns. Ist von Samstagabend. Also die EU schreibt dann einem Nationalstaat vor, dass er gefälligst seine gesamte demokratische Regierung komplett aus dem Fenster werfen darf und er hat jetzt nur noch das hier umzusetzen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, das wäre jetzt dann so der Punkt, wo man da mal gucken könnte. Was würde wohl passieren, wenn die zyprischen Banken tatsächlich implodieren würden? Hint, da würden dann nicht zyprische Banken folgen, weil nicht zyprische Banken, die zyprischen Banken Kredite gewährt haben, darauf vertraut haben, dass sie diese Kredite natürlich mit Zins und was nicht noch alles zurückbezahlt bekommen und darauf entsprechend dann auch wieder Verbindlichkeiten eingegangen sind. Und wenn dann erstmal Banken implodieren, dann ist das wie, wenn man irgendwie eine Reihe Dominos da rumstehen hat und man schubst einen an. Das dauert eine Weile, bis es aufhört umzukippen. Aber ja, so, am Montag war man sich dann einig, ganz früh Montag, Das Pleitebedrohte Zypern bekommt die dringend benötigte Milliardenhilfe. Die Eurofinanzminister stimmte in Brüssel einem revidierten Rettungsplan mit einem Umfang von 10 Milliarden Euro zu, berichteten EU-Diplomaten. Eine allgemeine Zwangssteuer auf Bankguthaben soll es nicht geben. Guthaben von unter 100.000 Euro sollen nicht angetastet werden. Aber alleine die Tatsache, dass sie letzte Woche keine Skrupel dabei hatten, genau das zu tun, nämlich alle Guthaben anzutasten, eben die Einlagen unsicher zu machen, hat einen gewissen Vertrauensverlust zur Folge, bei dem ich mir vorstellen könnte, dass der nochmal zurückkommt und den einen oder anderen EU-Politiker beißt. Ich hoffe es genau genommen sogar. Die zweite größte Bank des Landes, Laiki, soll aufgespaltet werden. Kunden mit Einlagen von mehr als 100.000 Euro müssen mit erheblichen Verlusten rechnen. Was mit Einlagen beim größten Institut Bank of Cyprus wird, ist noch unklar. So, dann gab es noch Details dazu. Die Eurogruppe und Zypern haben sich nach Worten von Eurogruppenchef Dijsselbloem auf ein neues Rettungspaket für das schon vor der Staatspleite bedrohte Land geeinigt. Das Programm umfasse eine Stabilisierung des zyprischen Finanzsektors mit einer weitgehenden Restrukturierung der beiden größten Banken des Landes. Und zwar Anleger mit mehr als 100.000 bei der größten Bank des Landes, der Cyprus Bank, müssten Verluste von bis zu 30% hinnehmen. Die angeschlagene Laiki Bank solle wie geplant abgewickelt wird. Ja. Anastasiades soll während der Verhandlungen mit seinem Rücktritt gedroht haben. Er habe sich geweigert, beide Banken zu schließen, erklärten Diplomaten. Zypern muss einen eigenen Anteil von 5,8 Milliarden Euro aufbringen, um 10 Milliarden Euro an Krediten zu erhalten. Ohne Einigung will die EZB die Geldinstitute nur noch bis zum Abend mit Notkrediten stützen. Einige Banken begrenzen inzwischen das Abheben von Bargeldern und Automaten auf 100 bis 120 Euro am Tag. So, genau das dazu. Dann, woran man erkennt, dass man ein schlechtes Ergebnis erreicht hat. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat die Zypernlösung als fair bewertet. Obwohl Eigentümer, Gläubiger und Kunden zyprischer Banken mit Verlusten rechnen müssen. Das Ziel sei gewesen, den aufgeblähten Bankensektor an den Kosten zu beteiligen. Naja, also alle, die mal beteiligt sind, Bankkunden. Der Bankensektor wird da an überhaupt nichts beteiligt. Plus mit der Tatsache, dass sie überhaupt keine Skrupel dabei hatten, sämtlichen Bankkunden Geld wegnehmen zu wollen, hat auch der Herr Schäuble bewiesen, dass er nicht vertrauenswürdig ist. Na, weil wer oder was sagt denn eigentlich, dass so etwas nicht nochmal passiert? Dass so etwas nicht bei uns passiert? Na, die Einlagen sind sicher? Ja, da kann man sich im Zweifelsfall einen drauf braten. Sind sie nicht. Na, waren sie aber ohnehin noch nie? Aber jetzt ist auch die Behauptung nochmal eine Spur unglaubwürdiger geworden. Damit habe man das erreicht, was man immer für richtig gehalten habe. Das Parlament in Nikosia müsse den Kompromiss nicht erneut zustimmen. Die endgültigen Verhandlungen über die Nothilfe von höchstens 10 Milliarden Euro sollen im April abgeschlossen sein. Plus, dazu kommt dann im Zweifelsfall der ganze Troika-Mist inklusive Spart euch tot. Dass mit Spart euch tot übrigens noch kein einziges Land gerettet wurde, auf die Idee kommen die alle irgendwie nicht. Aber hey. So, dann gab es Bank auf, weil Zypern bekommt seine Hilfsmilliarden, Kleinanleger bei Banken bleiben verschont, aber Großkunden werden zur Kasse gebeten. Nach der dramatischen Rettung Zyperns vor dem Staatsbankrott will Europa einen Ansturm auf die Banken verhindern. Die zyprische Regierung will Höchstbeiträge einführen, um eine Kapitalflucht zu verhindern. Ist alles noch am Montag gewesen. Von Dienstag gab es dann doch zu, weil trotz der Rettung Zyperns, also sie wollten die Banken eigentlich aufmachen, aber da haben dann wohl irgendwie die kleinen Banken gesagt, na, also solange die großen Banken nicht aufmachen, machen wir auch nicht auf. Sonst kommen die Leute nämlich alle zu uns und holen alle ihr Geld ab. Und wenn erstmal größere Mengen Geld von den Banken abgezogen werden, ist das schlecht für die Banken, weil die Banken natürlich das Geld genommen haben und erstmal auf den Kopierer geworfen haben, weil nämlich für jedes 10 Euro Einlage auf einem Konto haben so 100 Euro Kredite vergeben. So, und wenn jetzt die Leute kommen und ihre 10 Euro zurückhaben wollen, dann ist das schlecht, weil die Banken haben das Geld nicht, hatten sie noch nie. Die Banken haben nämlich einfach mal selbsttätig das Geld vermehrt. Solange wie es keiner überprüft, ob das Geld auch alles da ist, ist es ja harmlos. Aber wenn zu viele Leute dann gleichzeitig auf die Idee kommen, dass sie das Geld, was ihnen doch eigentlich zusteht, haben wollen, dann ist es schlecht. No, aber hey. So, und jedenfalls, also am Dienstag haben sie dann doch nicht geöffnet. Hat die Zentralbank mitgeteilt, alle Banken hätten jetzt bis Donnerstag geschlossen zu bleiben. So solle die ebenmäßige Funktion des gesamten zyprischen Bankensystems gewährleistet werden. Die ebenmäßige Funktion des ohnehin schon toten Bankensystems. Ja, nee, ist klar. So, dann gab es die Warnzession. Der zyprische Arbeitsminister Georgiades hat vor einer Rezession und steigender Arbeitslosigkeit in seinem Land gewarnt. Er sagte einem Papiererzeugnis, man werde durch eine sehr harte Zeit gehen. Die Korrektur des Bankensystems werde die produktiven Sektoren der Wirtschaft in große Schwierigkeiten bringen. Die Eurogruppe bittet Zypern, alle Ungleichgewichte der Wirtschaft auf einmal zu korrigieren. Das schaffe Probleme für die Bürger und Unternehmen. Anders als ursprünglich geplant, öffnen die Banken allerdings erst am Donnerstag. Bla bla. Bla bla. Das ist Ergebnis des Totsparens, was er da beschreibt. Das Totsparen, was irgendwie die EU aus völlig unerfindlichen Gründen jedem Staat vorschreiben will. So, dann gab es Abmax. In Zypern fällt die Zwangsabgabe für vermögende Bankkunden möglicherweise noch höher aus als bisher bekannt. Finanzminister Saris sagte dem britischen Rundfunksender BBC, Guthaben über 100.000 Euro würden voraussichtlich mit rund 40% besteuert. Der genaue Anteil stehe aber noch nicht fest. Bisher war von einer 30%igen Abgabe die Rede gewesen. Hintergrund da ist, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sie haben halt eine feste Summe, die sie zu erreichen haben, nämlich 5,6 Milliarden. Und um auf diese Summe zu kommen, ist jetzt jeder Weg recht. Allerdings, sie dürfen eben nicht mehr die Kleinsparer abzocken. Naja, nachdem zwischendurch ein bisschen Geld verdampft ist, über ausländische Filialen oder sonst wie, wird jetzt, um an die Zielsumme ranzukommen, logischerweise der Prozentsatz nochmal einen Schwapp nach oben geschraubt. Das schrauben wir so lange, bis die Leute alle quietsch sagen oder der Betrag zusammen ist. So, und auch am Dienstag gab es dann Runhinder. Vor der Wiedereröffnung der Banken am Donnerstag hat Zypern Maßnahmen gegen eine massive Kapitalflucht getroffen. Finanzminister Saris sagte dem britischen Rundfunksender BBC, Abhebungen von Kunden würden auf 100 Euro am Tag begrenzt. Diese Kontrollen müssten einige Wochen in Kraft bleiben. Saris betonte zudem, dass Guthaben über 100.000 Euro voraussichtlich mit rund 40%, ja, hatten wir schon. So, dann gab es ein paar Rauswürfe. Die Geldgeber Troika Zyperns und die Regierung des kleinen Kisi-Riesenstaates haben beschlossen, die Vorstände der bei den großen zyprischen Banken Bank of Cyprus und Laiki Bank zu entlassen, teilt die Sprecherin der Zentralbank mit Informationen über einen Rücktritt des Chefs der Notenbank Panikos Dimitriades wurden indes aus offiziellen Quellen nicht bestätigt. Tag Hund. Mit der Entlassung der Vorstände der beiden Banken solle ihre Sanierung erleichtert werden, hieß es. Die Banken auf Zypern sollen nach 11 Tagen bla bla bla. So, gestern haben die Banken dann auch aufgemacht, irgendwie mittags. Nach fast 2 Wochen konnten die Zyprer erstmals wieder Bankgeschäfte in den Filialen erledigen. Von den 2 Stellen in der Hauptstadt Nikosia warteten Menschen ungeduldig auf Einlass. Dank der Warnungen, die seit Stunden im Radio und Fernsehen ausgestrahlt werden, blieb ein Massenansturm aber bislang aus. Seit Mitte März war die Bargeldversorgung nur noch an Geldautomaten möglich. Andere Bankgeschäfte ruhten. Was irgendwie ja auch schlecht ist, wenn man dann irgendwie mal Bankgeschäfte in irgendeiner Art und Weise erledigen will, die nicht nur mit Bargeld funktionieren. Überweisung oder so. Genau, das dazu. Dann nicht Zypern, gab es erstmal das DIH Mimimi, weil der Deutsche Industrie- und Handelskammertag beklagt steigende Arbeitskosten in Deutschland. Hauptgeschäftsführer Wandsleben sagte den Ruhrnachrichten aus Dortmund, mehr als jedes dritte Unternehmen sehe darin ein Geschäftsrisiko für die kommenden Monate. Wandsleben verwies darauf, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit in den vergangenen Jahren auch durch verantwortungsbewusste Lohnabschlüsse verbessert habe. Was bei mir da so irgendwie als Botschaft ankommt, ist das gleiche wie bei den Stromforderungen. Wenn wir nicht sämtliche Arbeitskraft kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, dann werden Unternehmen pleite gehen. Ja, Herr Wandsleben, dann haben diese Unternehmen aber auch kein fundiertes Geschäftsmodell. Weil in einem fundierten Geschäftsmodell würde man erwarten, dass genügend Gewinn in das Unternehmen hineingelangt, dass es Arbeitnehmer auch mit mehr als Sklavenbeiträgen von 2,50 Euro pro Jahr versorgen kann. Ja, und Wettbewerbsfähigkeit ist übrigens immer eine relative Größe. Die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland hat nur deswegen steigen können, weil andere Länder den Scheiß von hier gekauft haben. Eine Binnenkonjunktur haben wir ja jetzt schon ewig nicht mehr. Ja, weil wenn die Löhne nicht steigen, kann man sich auch nicht mehr kaufen. Wenn allerdings die Sachen teurer werden, kann man sich sogar bei nicht steigenden Löhnen weniger kaufen. Herr Wandsleben, das ist einfache Volkswirtschaftslehre. Das könnten Sie auch lernen. Na, ich meine, hallo, wenn ich als Nicht-Ökognom das kann. Diese Entwicklung dürfe man nicht aufs Spiel setzen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes kostet eine Arbeitsstunde in Deutschland fast ein Drittel mehr als im Durchschnitt der EU-Staaten. Ja, und wenn man dann die Lohnstückkosten einfach mal als Vergleich ranzieht, stellt man fest, ja, es mag eine einzelne Lohnstunde, eine einzelne Arbeitsstunde zwar mehr kosten. Ja, also sagen wir mal, eine Arbeitsstunde in Deutschland kostet 1,5 mal so viel wie im Durchschnitt von Deutschland. Bringt aber 2,0 mal so viel wie im Durchschnitt. Ja, und damit ist es dann nämlich dann doch wieder günstiger. Hallo, irgendjemand zu Hause? Ja, euch einfach irgendwelche Zahlen ausdenken, um die dann miteinander vergleichen zu können, ist jedenfalls ein bisschen sehr dreist. So. Dann gab es die Unreichlehnung. Politiker der Unionsfraktion lehnen eine generelle Beteiligung reicher Sparer an der Rettung angeschlagener Banken in der Eurozone ab. Das Modell Zypern lasse sich nicht einfach 1:1 auf ganz Europa übertragen, sagte der stellvertretende Fraktionsvorblubbernde Meister in einem Papiererzeugnis aus Düsseldorf. Hier gehe es nicht um eine einzelne Bank, sondern um einen überdimensionierten Bankensektor, der stark schrumpfen müsse. Inwiefern denn irgendwie der überdimensionierte Bankensektor in Zypern einen fundierten Unterschied zu dem überdimensionierten Bankensektor in Luxemburg aufweist, könnte man bei Gelegenheit nochmal jemand erläutern. Weil, soweit ich informiert bin, hat Luxemburg einen genauso überdimensionierten Bankensektor und besteht eigentlich fast nur aus dem Bankensektor. Na, ich meine, das Land ist klein genug, dass die da sowieso nicht so unheimlich viel Platz haben, um da irgendwelche große produzierendes Gewerbe zu haben. So. Auch noch am Mittwoch gab es dann Schlecklos, weil ein Jahr nach der Insolvenz der Drogeriemarktkette Schalecker sind die meisten der früheren Beschäftigten auch noch ohne neuen Job. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit hätten von den rund 23.500 entlassenen Mitarbeitern knapp 11.000 wieder eine Arbeit gefunden, teilte die Gewerkschaft Pferdi in Berlin mit. Wie viele davon heute einer Beschäftigung nachgingen, sei allerdings unklar, da bereits eine 7-tägige sozialversicherungspflichtige Tätigkeit ausreiche, um nicht mehr von der Statistik erfasst zu werden. Oder anders ausgedrückt, selbst mit geschöntester Statistik sieht es nicht danach aus, dass die Anschlussverwendung, Zitat, Herr Rücktritt, so unheimlich gut geklappt hätte. Ja, über die Anschlussverwendung von Herrn Rücktritt könnte man bei Gelegenheit dann auch nochmal meditieren. Aber vielleicht ist ja irgendwo, braucht ja noch irgendwo jemand einen Dummlala. So, dann gab es Arbeitslügenzahlen. Weil der Frühjahrsaufschwung am deutschen Arbeitsmarkt ist im März schwächer ausgefallen als üblich. Der Vorstandschef der BMS-Agentur Weiser sagte in Nürnberg, dies hänge vermutlich mit der ungewöhnlich lang anhaltenden Kälteperiode zusammen. Arbeitslos gemeldet waren 3.980.000 Menschen. 98.000 so. Im Vergleich zum Februar ist das ein Rückgang von 58.000, allerdings im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 70.000. Naja, also man könnte es natürlich aufs Wetter schieben, ist vielleicht auch nicht völlig falsch. Man könnte aber auch einfach mal sagen, also die Rezession in Euronien könnte eventuell unter Umständen möglicherweise vielleicht eine Rolle gespielt haben dabei. Ja, also genau genommen würde es mich überraschen, wenn die Rezession in Euronien keine Rolle gespielt hätte. Aber hey. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es einen neuen Musiker, weil völlig unerwartet letzte Woche tatsächlich das letzte Stück von Liza Buschel da war. Und der neue Musiker trägt den Namen Mark Enfroy, den ich im Podsafe Music Network gefunden habe. Und hier mit dem Titel A Beautiful Soul aus dem Album Unconditional euch in die Ohren leiten werde. 5 Minuten 17 ist der Titel dann jedenfalls lang, den ihr dann gleich zu hören bekommt, gefolgt von Herrn Schmickler, der sich am 18.03. zum Thema Demut im WDR2 Kabarett Podcast ins Benehmen gesetzt hat in 2 Minuten 59. So, genau, dann ist auch Teil 2 grün. Dann wünsche ich mir Feedback. Irgendeine Form von Reaktion. Wenn ihr irgendwie was zu sagen habt, sagt es mir. Und zwar könnt ihr das in meine Richtung kommunizieren, zum Beispiel per Tweet oder app.net-Botschaft an den jeweiligen Account mit dem Händel Comport. Ihr könntet natürlich auch einen Kommentar schreiben und ins kombiblog.de unter den Eintrag zu Comport 368 Teil 2 einstellen. Und nur nochmal fürs Protokoll. Technische, irgendwas funktioniert. Nichtmeldungen sind im Blog übrigens am denkbar schlechtesten Platz, weil die nicht von sich aus auf sich aufmerksam machen bei mir. Die Dinger sehe ich immer nur dann, wenn mein Mail-Server dann gerade mal Bock drauf hat, die zu sehen. Was dauern kann. Deswegen, wenn es schneller gehen soll, könntet ihr einen Tweet oder eine App.net-Botschaft in meine Richtung kommunizieren. Irgendwas fehlt noch. Kommentar? Mail könntet ihr an compilog@gmail.com verschiffen. Korrekt frankiert. So, und dann wünsche ich viel Spaß mit der Beautiful Soul von Mark Enfroy und dem Herrn Schmickler und bis zum nächsten Mal, wenn er nicht dazwischen kommt.
Heute ist Montag, es ist allerhöchste Zeit für die Montagsfrage und die lautet, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Altenpflegerin und Angela Merkel? Nun, der Unterschied ist der, dass die Altenpflegerin einen sehr viel härteren Job macht als die Bundeskanzlerin, sagt sie zumindest selbst, also die Bundeskanzlerin. Und natürlich hat sie es mit dieser Aussage gleich auf die Titelseite der Bild-Zeitung geschafft. Das ist aber auch eine ergreifende Demutsbezeugung. Die mächtigste Frau der Welt, die von einem Krisengipfel zum nächsten hechelt, um unser aller Wohlstand zu erhalten, die sich mit Zähnen und Klauen wehren muss gegen all die missgünstigen Neider, die Deutschland zur Ader lassen wollen. Diese mit übermenschlichen Pflichten und tonnenschweren Lasten beladene Frau hält für einen Moment inne und erklärt in einem einzigen und wahrhaft einzigartigen Satz ihre tiefe Bewunderung für all die Menschen, die eine viel anstrengendere, viel verantwortungsvollere Arbeit leisten als sie. Wie zum Beispiel die Alten- und Krankenpflegerinnen. Dementsprechend wird dieser Merkel-Satz von den Kommentatoren gefeiert als, Zitat, eine persönliche Verneigung vor Menschen, vor denen wir uns zu selten verneigen. Gut, jetzt kann man mit so einer Verneigung nicht die Miete oder die Stromrechnung bezahlen, aber immerhin setzt die Kanzlerin ein eindeutiges Zeichen in der sogenannten Gerechtigkeitsdebatte. Menschliche Wärme gegen soziale Kälte, Demut statt Großkotzigkeit, Bescheidenheit statt Prunk und Protzsucht. Wahrscheinlich hat sich die Frau Merkel dabei vom Herrn Franz inspirieren lassen. Dem Mann, der jetzt in Rom den Papstpalast zur Bettelmönchshütte umbauen will. Mein Gott, ist der Mann bescheiden. Der hat ja schon bei seiner Amtseinführung auf die rote Samtmozzetta mit der weißen Hermelinborde verzichtet und statt der neuen roten Lackschuhe die ollen schwarzen Straßenschuhe anbehalten. Jetzt soll er sogar seine Hotelrechnung selber bezahlt und sein Gepäck persönlich abgeholt haben. Und dann ist er mit dem Gepäck nicht in die Luxuslimousine, sondern in einen ganz gewöhnlichen Linienbus gestiegen. Außerdem trägt er statt des ihm zustehenden Goldkreuzes eins aus wertlosem Eisen. Und sein Ring ist auch nur versilbert. Apropos, wahrscheinlich wird der Herr Franz schon bald im Petersdom einen großen Flohmarkt veranstalten, auf dem die ganzen Kostbarkeiten aus den Schatzkammern des Vatikans versilbert werden. Und der Erlös wird dann verteilt an die Armen dieser Welt. Am meisten hat mich ja dieses Bild beeindruckt, auf dem der heilige Herr Franz zu sehen ist, wie er noch als einfacher Bischof einem AIDS-Kranken die Füße küsst. Was für eine Geste von einem Mann, der die kostenlose flächendeckende Verteilung von Kondomen in der dritten Welt als Teufelswerk ablehnt. Und damit sind wir wieder bei Frau Merkel und ihrer Verneigung vor der Arbeit der Alten- und Krankenpflegerin. Das war zwar auch eine schöne Geste, aber wenn sie nicht bedeutungslos bleiben soll, gibt es eigentlich nur eine Konsequenz: einfach besser bezahlen.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.